Herzlich willkommen zum WDR-Podcast Salon der Lehrstellen – Die Gespräche. Für das WDR3 Kulturfeature Salon der Lehrstellen von Jean-Claude Kuhner lade ich ganz unterschiedliche Gäste in meinen Berliner Kunst- und Denkraum ein. Heute Frédéric Brenner. In einem Herbstblatt die ganze Traurigkeit der Welt. Ich bin Almut Shulamit Bruckstein und der Kunst- und Denkraum, in dem wir sprechen, heißt Meine kleine Mimosyne. In dieser Podcast-Reihe frage ich mich mit meinen Gästen, was wohl die jüdischen Denkweisen sind, die doch nicht plötzlich aus uns verschwunden sein können. Mein heutiger Gast ist Frédéric Brenner. Er ist ein französischer Künstler und Fotograf. Auf seinen Fotorecherchen zur jüdischen Diaspora war er über 25 Jahre in mehr als 45 Ländern unterwegs. Sein jüngstes Buch heißt Zerheilt – Jüdisches Leben im Berlin des 21. Jahrhunderts. Wir sprechen vom Rückzug der Tradition, von Abwesenheiten, Sehnsüchten und Lüsten und von der Fotografie als Medium, den Rückzug zu erhaschen. Von Leerstellen in Kindheitsträumen, in denen Kreativität beginnt. Leerstellen, die das ganze Leben auf den Kopf stellen können. Ich freue mich auf Frédéric Brenner.
I was thinking, what are we going to talk about? We always have something to talk about when I'm here. What are we going to talk about?
Worüber wollen wir uns heute unterhalten? Wir haben ja immer was zu besprechen, wenn ich hier bin.
Do you want to see the book?
I would love to see the book.
Möchtest du das Buch sehen?
Natürlich möchte ich.
This is the book.
Ich lese dir was aus dem Vorwort vor.
Following more than 40 years of photographic storytelling of Jewish life around the world.
Rund 40 Jahre hat sich Frédéric Brenner damit beschäftigt, jüdisches Leben rund um die Welt fotografisch zu erzählen. Nun hat er 3 Jahre in Berlin geforscht und in dieser Stadt ein breites Spektrum von Ausdruckskraft und Entwürfen jüdischen Lebens gefunden. Sein neuer Fotoessay Zerheilt will nicht behaupten, präzise Darstellung heutiger jüdischer Tradition oder visuelle Abbildung zeitgenössischen Judentums in Deutschland zu sein. Brenner porträtiert Persönlichkeiten, Neuankömmlinge, Alteingesessene, Konvertierte, Immigranten und andere, die Berlin zu ihrer neuen Heimat gemacht haben oder die einfach Durchreisende sind. Mittels einer Serie fragmentierter Einsichten in diesen Brutkasten der Paradoxa und Dissonanzen reflektiert Brenner widersprüchliche Narrative der Erlösung und beleuchtet die ewig anwesende Abwesenheit. Er überwindet binäre Repräsentationen und zerpflückt vorherrschende Ideen und Konzepte, um neue Perspektiven zu erkunden und vermittelt damit eine erfrischende Sicht auf Themen und Menschen rund um die Geschichte deutschen Judentums. Wie in einem zerbrochenen Spiegel bieten diese Fotografien Bilder einer polyphonen, bisweilen bizarren und verstörenden Topographie von Entstellung und Entfremdung des zeitgenössischen menschlichen Zustands jenseits der Geschichte Berlins oder der Jüdinnen und Juden. Brenner widersetzt sich dabei der Gefahr einer alles bestimmenden Festlegung. Die Fragmente laden vielmehr dazu ein, sie zu immer neuen Geschichten zu verweben.
These fragments invite viewers to reweave them into ever-changing stories.
Zerheilt, das stammt natürlich von Paul Celan.
Ja, natürlich.
Sie haben mich zerheilt. Oh. These are just traces, ashes. Yes.
Guck mal, das sind nur Spuren, Asche.
Human body.
Spuren
menschlicher Körper, auf eine Art, könnte man meinen.
In etwa. So fing es an.
Blumen, die Körper sein könnten.
Das sind alles Blüten, tote, sterbende Blätter, verlassenes Laub.
Es gibt aber auch Porträts von Menschen, inszenierte.
Ja, sie haben sich selbst in Szene gesetzt. Auf diesem Bild zum Beispiel, da habe ich gar nichts gemacht.
Ein Mann, der nackt auf dem Boden liegt, mit Asche bedeckt. Auf seinem Rücken steht ein Text. Ist es Poesie?
This is the incipit of Minima Moralia.
Das ist der Beginn der Minima Moralia.
Adorno.
Genau.
Er trägt Adorno auf dem Rücken.
Yes. And so Minima Moralia is not.
Minima Moralia ist ja nicht irgendein Buch.
He is the son of Lily Palmer.
Der Mann ist übrigens der Sohn von Lily Palmer und Rex Harrison.
So the usual very nice little table.
Sweets.
Yeah.
With all the Jews coming to Berlin. In den letzten 20 Jahren sind sehr viele Juden nach Berlin gekommen. Israelis, Russen und so weiter. Und du sprichst trotzdem von der Abwesenheit des Juden in Berlin.
Ich glaube, der Grund, der mich nach Berlin brachte, über das Zweckhafte hinaus, ich wurde ja eingeladen, hier ein Jahr zu verbringen. Ich wollte eigentlich gar nicht. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Berlin ist ja ein Work in Progress. Du kannst hier sein, wer immer du willst, und das mit wenig Geld. Das hat natürlich viele Menschen und Künstler hierher gelockt. Es ist so viel einfacher, hier deine eigene Stimme zu finden, deine Grammatik zu entwickeln, deine Syntax.
Here in Berlin.
Stell dir vor, hier Künstler zu sein, verglichen mit London, New York, Paris. Du kannst es dir ja kaum leisten, dort einen Monat zu leben, ganz im Gegensatz zu hier. Was mich aber wirklich hierher gebracht hat, das übersteigt mein Verständnis, auch noch nach 3 Jahren. Ich denke, der Abgrund, der hier nach dem Krieg, nach der Shoah herrschte, hat mich angezogen. Dieser Abgrund, diese Leerstellen, das wirkt wie eine Art Vakuum, zu dem es die Menschen hinzieht. Das Motiv der Abwesenheit und Anwesenheit. Keine Angst vor der Leere haben. Man bemüht sich so sehr, sich nicht damit zu beschäftigen. Für mich war es Zeit für diese Auseinandersetzung.
And again, absence, presence, not the fear of the void, so
angefangen habe ich damit am Ende meiner Reise in der Diaspora, die mich in 25 Jahren in 45 Länder brachte. Und dann kam ich nach Berlin. Hier ist diese Abwesenheit in allen Arbeiten spürbar. Es wird sich nicht nur mit ihr auseinandergesetzt, sondern sie ist überall präsent. Man spürt sie.
You can feel it, but I don't photograph absence.
Ich fotografiere aber nicht Abwesenheit, sondern Anwesendes und dessen Umgang mit dem Abwesenden.
Es gibt eine bestimmte Art des diasporischen Denkens, das unser beider Art zu sehen verbindet. Dieses Denken hat kein anfängliches Zentrum. Am Anfang steht vielmehr ein abwesender Ursprung. Diaspora ist zersprengt, wenn nicht zerheilt und eben nicht mit einem Zentrum verbunden, aus dem alles hervorgeht.
Zersprengt, if not zerheilt, zersprengt.
Der Jude wird vielmehr als Ha'ivri gesehen, jemand, der durchwandert, überquert.
Ha'ivri, the one who knows how to cross. How to cross.
Le passeur.
Exactly.
Genau, le passeur.
Who's conversus, maranos, I don't know.
It's like, more, you know, the, yes.
Eher ein Gefäß, ein Vermittler.
Yes, the vessel, the facilitator, the...
The shibboleth, yes. The one who crosses yes. Borders.
Das Shibboleth, das Zeichen, mit dem man Grenzen passiert.
Gotten used to think of diaspora as a
Wir haben uns so daran gewöhnt, Diaspora als einen Platz außerhalb des Zentrums zu sehen. Und deine Arbeit zeigt, wie ursprünglich, wie tief diese Abwesenheit ist, der Rückzug dessen, was real ist. Du schreibst mehrere Male darüber, zitierst Lacan. Das Reale ist das, was sich von uns zurückzieht. Es ist unsichtbar. Es ist das, was die Abwesenheit des Anfangs erschafft.
Ja, das, was uns entwischt. Aber es ist diese Abwesenheit, die Erneuerung ermöglicht. Ein Vakuum, das nach Parshanut, nach Auslegung und Interpretation verlangt. Was mich berührte, als ich hier ankam, war die unsichtbare Präsenz dieses Abgrunds. Und darum herum all diese Elektronen, die versuchen, diesen Ort zu bestimmen oder neu zu definieren. Deshalb habe ich mich entschlossen, dieses Projekt anzunehmen. Naja, Projekte nehmen wohl eher uns an.
Project undertakes us. We don't undertake anything. We are known in a very deep way. So we are basically attracted here.
Wir sind so unwissend. Wir werden eigentlich wie Magneten angezogen. Ich wollte ja nie nach Berlin kommen, wurde aber für ein Jahr ans Wissenschaftskolleg geladen. Berlin ist meiner Ansicht nach eine Metapher für das, was sich weltweit abspielt. Es könnte auch New York sein oder London, Hongkong, Tel Aviv. Meine Fotografien lassen sich natürlich eindeutig Berlin zuordnen. Der Architektur, die Landschaft weisen genug Wunden auf. Man vergisst nicht, dass man in Berlin ist. Aber die Menschen, es ist schon so. Berlin als Ort und Metapher. Ich denke gerne über diese sich ausschließenden, miteinander konkurrierenden Narrative der Erlösung nach. Deswegen sind die Menschen hier.
I create a kind of scaffolding.
Bevor ich ein Projekt beginne, baue ich mir ein Gerüst aus Wörtern, die Bilder in mir erzeugen sollen. Erlösung war ein sehr wichtiges Wort. Entstellung, der Schein. Der Schein des Pluralen in einer Zeit, da die Tyrannei des Selbst herrscht. Eine Tyrannei der Gleichheit. Ich nehme an, du wirst etwas damit anfangen können. Wir reden ja immer wieder darüber.
It's true, but especially the redemption, which is the Hebrew like Geula, which is a promise.
Ja, besonders mit der Erlösung, Geula im Hebräischen, was das Versprechen der kommenden Welt ausdrückt. Es ist interessant, wie bei jedem Versuch, Erlösung zu verkünden, vorgetäuscht wird, sie sei real. Erlösung bleibt aber reines Versprechen.
Defined by two conditions.
Im 13. Jahrhundert werden von Maimonides zwei Bedingungen für Erlösung aufgestellt. Zum einen muss Frieden in der Welt herrschen, also die Abwesenheit von Krieg. Zum anderen die Abwesenheit der Unterscheidung zwischen Arm und Reich. Es darf keinen Unterschied von Zchuyot, von Privilegien geben, zwischen Arm und Reich. Und im Besonderen keine Ungerechtigkeit und keinen Krieg. Maimonides sagt als arabisch-jüdischer Denker des 13. Jahrhunderts, es sollte keine politische Autonomie für Juden geben, bevor diese zwei Bedingungen nicht erfüllt sind. Das ist eine sehr radikale Position. Ich bewundere übrigens die Menschlichkeit in den Interviews, die du mit Frauen aus palästinensischen Dörfern geführt hast, wie über die Abwesenheit des Menschlichen in ihrem alltäglichen Leben gesprochen wird.
Du hast dir also das Interview angehört, in dem die Frau über die Angst des israelischen Soldaten vor der Liebe spricht.
Sie spricht über das verlorene Versprechen von Menschlichkeit, was ja ehemals ein so rabbinisches, tief jüdisches Versprechen war in der Literatur der klassischen Meister. Wenn du also von Geula, von Erlösung sprichst, ist dir das bewusst. Es ist ein verlorenes Versprechen. Vielleicht ist das auch ein Anknüpfungspunkt an deine Fotografie. Denn auch dort zieht sich das Reale zurück oder entzieht sich dem, was man sieht.
You make me think of a very beautiful book of Jean-Luc Nancy.
Da muss ich an ein sehr schönes Buch von Jean-Luc Nancy denken. Er spricht dort von Il Ritratto, dem Porträt, was im Italienischen auch so viel bedeutet wie sich zurückziehen, ausweichen. Etwas, das sich erst im Entzug offenbart. Das ist das Anwesende in der Abwesenheit. Aber natürlich, Erlösung ist nur ein Versprechen. Sobald wir nach ihrer Verwirklichung verlangen, wird sie Götzendienst. Menschen wollen Ganzheit. Sie wollen keine Brüche. Sie wollen nicht hineinschauen.
In den 1880er Jahren, als Hermann Cohen, der große jüdische Neukantianer, Vorbild und Inspiration für Walter Benjamin und Franz Rosenzweig, als der davon sprach, dass die Zionisten dieses Versprechen von Menschlichkeit in einem politischen Sinne erfüllen wollten, nannte er die Nationalisten Kerle.
Die Kerle wollen glücklich sein. Those chaps want to be happy.
And this is es ist wie der Wunsch, Mainstream zu werden, normal zu sein. Du sprichst vom en retraite, vom Rückzug, aber auch von attendre, vom Warten. Das ist verbunden mit der Erwartung des Messias, das Warten auf etwas, dessen Anwesenheit von jemandem zurückgehalten wird.
Ja, in der Fotografie ist diese Zurückhaltung notwendig. Zu wissen, wann der richtige Moment gekommen ist, ihn herauszukitzeln. Zu wissen, wann es Zeit ist, zu springen. Nicht zu früh, nicht zu spät. In Bezug auf Versprechen glaube ich, dass wir sie meist verkleinern. Wir verkleinern sie, weil wir Mashiach, den Erlöser, sofort wollen.
We want Mashiach now.
Das ist zwangsläufig eine Täuschung. Das Versprechen wird uns erreichen. Natürlich müssen wir erst etwas dafür tun, aber etwas wird sich ergeben und entfalten.
How do you connect it to
something will unfold?
How do you connect it to the media of photography?
Wie verbindest du das mit dem Medium der Fotografie? Du hast gerade vom richtigen Moment gesprochen. Hat das auch mit dem Moment der Erscheinung zu tun?
In your own media?
Yes, when I could say, you know, when everything is aligned in us.
Man könnte sagen, erst wenn alles in uns eins ist, Verstand, Herz, Bauch und so weiter, dann wird es sich von selbst ergeben. Im Idealfall natürlich. In Berlin war es zum ersten Mal so, dass nicht ich die Fotografien gemacht habe. Es war, als ob sie zu mir kamen. Ich war ein Flaneur, spazierte ohne jede Absicht herum und diese Blätter sprachen mich an. Ich habe sie mit meinem Handy fotografiert, ohne gleich ein Projekt daraus zu machen. Ich war nie zuvor in einem solchen Zustand des Ergebenseins. Das ist die Art und Weise, die in dieser Serie überwiegt. Diese Blätter haben mich fotografiert. Im Französischen nennt man das ein Portrait en creux. Ein Selbstporträt zwischen den Zeilen. Als ob du es einem Stein einmeißelst, aber du fügst nichts hinzu, du erschaffst eine Skulptur, indem du wegnimmst. Erst 6 Monate oder ein Jahr später hatte ich das Gefühl, bewusst zu fotografieren, aber immer noch eher empfangend. Diese Arbeit ist eigentlich eine Reise zwischen Entfremdung und Intimität. Ich spreche ja per familiärer Verfügung kein Deutsch.
What happened?
Of not speaking, you know.
Meine Eltern während des Kriegs, vor allem die Familie meines Vaters.
In Paris.
Yes, because of a lot of deportation and people who never returned.
Wegen der Deportation, den Menschen, die nie zurückkamen, wurde uns beigebracht, dass wir nie nach Deutschland fahren, nichts von dort kaufen und kein Deutsch sprechen. Aber ein paar Wörter habe ich mir angeeignet.
Erlösung, Sehnsucht und Verfremdung. And can you imagine?
Und mein Name.
Frederik Brenner. So two very German names.
Zwei wirklich deutsche Namen.
I mean, we don't have a German background.
Wir haben aber keinen deutschen Hintergrund. Meine Großeltern waren weiße aschkenasische Juden aus Rumänien und meine Großmutter väterlicherseits stammte aus Odessa. Meine Eltern wurden in Paris geboren. Meine Großeltern kamen bereits Beginn des 20. Jahrhunderts von Algerien nach Paris. Ich setze dieses Puzzle seit 40 Jahren zusammen. In meinem Buch Zerheilt geht es ja auch um das Verknüpfen all dieser Fragmente. Berlin ist ein weiterer Schritt dahin. Die Eltern meiner Mutter waren beide in der Resistance. Sie wurden von einer nichtjüdischen Familie versteckt und haben wie durch ein Wunder den Krieg in Paris überlebt. Auf der Seite meines Vaters wurden fast alle in den Lagern getötet. Nur mein Vater, seine Schwester und meine Großeltern haben überlebt.
Almost the only one. And it's, you know, I waited 60.
Ich musste erst 60 werden, um hierher zu kommen, auch wenn ich schon im Jahr 2000 eingeladen wurde. Jetzt bin ich hier, um mich mit den Gespenstern auseinanderzusetzen.
I came to deal with the ghosts.
I mean, yes.
Das Unausgesprochene in der Familie war es, was mich fast mehr verfolgt hat. Deshalb suchte ich eine hautnahe Auseinandersetzung mit dem Unausgesprochenen. Nach 3 Jahren in Berlin bin ich eine andere Person. Ich habe die Gespenster bewältigt.
Du hast Interesse gefunden an der Architektur der Stadt, nicht wahr? Die Stadt hat ein Gesicht für dich angenommen. In deinem Fotoprojekt zur Diaspora waren es eher Porträts oder verschiedene Orte jüdischer Diaspora.
But it was always a correspondence between the human architecture.
Aber es hat immer eine Korrespondenz zwischen menschlicher Architektur und der Landschaft bestanden. Ich würde sagen, die Diaspora war eine Metapher für gegenseitige Befruchtung. Juden wurden beeinflusst, und haben im Gegenzug beeinflusst. Die Geschichte hat sich so entfaltet, um dem jüdischen Volk die Möglichkeit zu geben, ihre eigentliche Bestimmung zu erfüllen und nicht, so habe ich das immer gesehen, ihren Fluch seit Ägypten. Dort erst wurden wir zum Volk ernannt. Wir wurden in die Diaspora hineingeboren, bevor wir ein Land hatten. Da sind wir wieder bei der Abwesenheit, dem Fehlen. Und dann von Ägypten nach Babylon, nach Spanien, Deutschland, Bagdad. Das waren einige starke Zentren, in denen reger Austausch stattfand, bis heute in Amerika. Beeinflusst werden und im Gegenzug beeinflussen.
Now I remember you spoke about, or the lady there, Siham Abu Awad, spoke about love as accompanying the process of dying.
Diese palästinensische Frau in einem deiner Interviews, Siham Abu Awad, sprach davon, dass die Liebe den Prozess des Sterbens begleitet. Das ist im Grunde genommen, was du beschreibst. Ein Blatt im Herbst, das dunkelrot wird und am Boden liegt, ist ein sterbendes Blatt. Die Aufmerksamkeit, die du diesem Prozess schenkst, ist dem sehr ähnlich. Aber natürlich, das Blatt ist eine Metapher. Berlin ist nicht so ruiniert und verwundet wie beispielsweise Damaskus heute. Das Fehlen jeglicher Menschlichkeit in manchen Städten. In Berlin war das in den 30er, 40er Jahren der Fall. Die Menschlichkeit von Grund auf zerstört, am Boden. Es ist interessant, wie du die Abwesenheit jüdischen Seins thematisierst, wodurch für so viele Jüdinnen und Juden um Berlin heute ein solcher Hype besteht. Das trifft es aber genau, beinahe wie ein Vorgaukeln des Präsenten, das aber die Abwesenheit besiegelt.
Which only like seals the absence. Yes. I don't say that there are not lots of communities like.
Ich möchte nicht behaupten, dass es heute keine Gemeinschaften gibt, die lebendige Traditionen mit sich bringen, wie Kultur, Literatur, Musik. Aber.
But there's a but.
Genau. Aber.
Now I'm interviewing you. What is the and in a way all these performance.
Auf eine Art ist diese Performance des Jüdischen dazu da, wie sagt man, um das Fehlen abzuwenden, zu revidieren oder eigentlich eher, um sich nicht wirklich damit auseinanderzusetzen. Diese Abwesenheit ist so überwältigend, trotzdem musst du dich damit beschäftigen. Aber man hat Angst davor. Deshalb ist sie immer da, immer präsent. Und manchmal wird es einfach zu viel.
Diese Präsenz hat natürlich auch einen bestimmten Mittelpunkt in der Erinnerungskultur. Dies ist die Diskussion um die Shoah und alles, was damit verbunden ist. Sie hat mit dem Staat Israel zu tun, mit der Wiederentdeckung von möglicherweise vergessenen religiösen und kulturellen Traditionen.
Not only religiously, but also culturally. I mean, Elad Lapidot said that very interestingly that all these cover up.
Elad Lapidot sagt, dass der Staat ein gewisses diasporisches Moment überdeckt. Das, was wir die talmudische Denkweise nennen mögen. Das ist eine absolut jüdische Position, die es wagt, in einem unbestimmten, nicht nationalen, nicht kollektiven, nicht vorgeschriebenen, nicht traditionellen Raum zu denken. Und dieser Mut, diese Souveränität, die fehlt heute. Man denke nur an die Diskussion, was man an politischem Widerstand denken soll oder darf als Jüdin oder Jude. Es ist lächerlich, wenn das deutsche Parlament kritischen jüdischen Stimmen vorhalten möchte, was sie politisch denken können oder sollen. Das macht keinen Sinn. Das gab es so noch nie in der Geschichte deutsch-jüdischer Gelehrsamkeit.
Yeah, there was a very vivid discussion on nationalism, Jewish nationalism in the 1880s.
Stattdessen gab es in den 1880er Jahren sehr wohl eine lebhafte Diskussion um jüdischen Nationalismus, um Widerstand inmitten des Antisemitismus. Und natürlich gab es unglaublich viele großartige Denkerinnen und Denker, die sich dem Gedanken einer politischen Nation auch verweigert haben. Sie haben für sich dieses diasporische Denken beansprucht. Freud zum Beispiel im Gespräch mit Karl Abraham. Wir dürfen dieses talmudische Denken nicht vergessen.
Wenn wir es nicht wagen, in der Abwesenheit zu verweilen, wenn wir zwanghaft versuchen, diese unerträgliche Leere zu füllen, entstellen und verunstalten wir diesen Raum und auch uns selbst.
Du entwirfst da ja eine gewisse jüdische Psychogeografie. Was denkst du darüber? Paris ist ja ganz zentral im Passagenwerk von Walter Benjamin, die Beschäftigung mit der Stadt. Entwirfst du selbst eine Psychogeografie?
That's
a very interesting, you know, very often I never know how to define what I do.
Das ist interessant. Oft weiß ich gar nicht, wie ich meine Arbeit definieren soll. Ich sage dann, ich versuche, die menschliche Verfassung zu porträtieren. Durch das Bestimmte, das Einzigartige. Besonders an der Kreuzung, wo sich das Bestimmte mit dem Universellen trifft. Die jüdische Psychogeografie, wie du sagst, die ich aufzeigen möchte, das ist eher eine innerliche Geografie. Warum will ich sie nicht als jüdische Psychogeografie bezeichnen? Warum habe ich Angst davor, als würde ich sie dadurch verkleinern? Denn sie ist eigentlich nur interessant, wenn sie universell werden kann.
Wir setzen das Jüdische in Klammern, was ja auch interessant ist. Die ganze Diskussion über die Einklammerung des Bestimmten, die Diskussion um Geschlechterrollen zum Beispiel, ob das Weibliche in der Psychoanalyse etwas zeigen kann, ob das Nicht-Fallische sich überhaupt zeigen kann, wenn das Fallische das Zeigende ist.
You see?
Yeah, yeah. If the non-phallic is the showing.
Wenn das Nicht-Fallische das Zeigende ist.
Ja, ob das Nicht-Fallische sich zeigen kann, wenn das Fallische das Zeigende ist. Der Phallus ist der Signifikant, der Bezeichner in der Psychoanalyse. Kann man also das, was Nicht-Fallisch ist, nicht bezeichnend, sichtbar machen? Da sind wir bei der Frage von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit des Anderen, was ja eines deiner Themen ist. Und da genau verhaken wir uns gerade.
Jetzt fängt die Diskussion erst richtig an. Wenn Libido alles bewegt, dann wird es interessant.
See, but that also means that our conversation is sort of has to bracket.
Das bedeutet aber auch, dass wir in unserem Gespräch das Jüdische als Adjektiv einklammern müssen. Und wir sind mittendrin im Problem. Das Einklammern hat nämlich auch mit dem Nicht-Fallischen, dem Nicht-Zeigenden zu tun, mit der anderen Seite, mit der Gewalt des Fallischen. Warum beendet El-Ad Lapidot sein Buch mit einer Einführung in den Talmud? Er will ausbrechen aus dem Kreis des Semitischen, Antisemitischen, Anti-Antisemitischen, Philosemitischen und so weiter. Und was meint Helene Cissou, wenn sie von der Écriture féminine spricht? Gibt es eine Art des Schreibens, das so zerstreut ist, dass man es eine andere Art des Denkens nennen könnte?
Was liest du darin, wenn Cissou über Écriture féminine schreibt?
Wir sitzen eigentlich mittendrin in einer solchen Écriture, einer Schreibe. Die Wände dieses Raumes hier sind eine Nachahmung alter Manuskripte mit Briefen, Objekten. Sie verhalten sich wie eine wild gewordene Marginalie, eine Randbemerkung, wie ein unbezähmbarer Rand. Meine Kunstprojekte imitieren auf gewisse Weise die Architektur antiker Buchseiten, die nicht linear strukturiert sind, die Lücken haben, um Gedanken anzustoßen.
Lücken, um nachzudenken.
Die Architektur dieser antiken Texte verbinden, wie in deiner Arbeit, Visuelles mit literarischem Material.
Die Buchseite meines Diaspora-Projekts ist so strukturiert wie eine Seite der Gemara, des Talmud, mit der Fotografie im Zentrum und dem Versuch zu bestimmen, was es bedeutet, mit einer tragbaren Identität zu leben.
This is one of your terms.
There's hardly any intersection, you know.
Es gibt da kaum Schnittstellen. Es gibt Derrida, der gute Fragen stellt, und Benny Levy und George Steiner, Barbara Kirschenblatt. Aber es gibt auch genug Raum für die Leserinnen und Leser und ihre jeweils eigene Reise, ihre Fragen.
In deinem Projekt Diaspora, Homelands in Exile, gibt es unglaublich starke Bilder. Hier zum Beispiel in Schwarz-Weiß, mit teilweise vergessenen Ecken der jüdischen Welt.
Diese Reise durch die Diaspora ist ein Versuch, die vielen Fäden zurückzugewinnen, die, ob nun bewusst oder unbewusst, unsere Identität spinnen. Die Polyphonie darin. Das hat mich schon immer interessiert.
Das würde bedeuten, dass das abwesende Territorium im Außen mit einem abwesenden Territorium im Selbst, im Inneren, korrespondiert. Denkst du, dass das diasporische Denken dann dieses Selbst als Territorium aufgeben könnte? Das wäre sehr mutig, zu denken, man sei sogar in der Lage, die Idee eines territorialen Selbst aufzugeben.
Ich zitiere immer meinen Lehrer Arnaud Meroz. Eine seiner ersten Lehren besagt, dass man ein Territorium beschützt, das gar nicht existiert. Wir alle machen das. Und die Konsequenzen daraus sind sehr real. Sie existieren, das Territorium aber nicht. Können wir es wagen? So fasse ich es zusammen, uns in die Lehre hineinzubegeben, das ist das Interessanteste, das man von uns verlangen kann.
Dann nähern wir uns der Mystik des 13. Jahrhunderts. Ich denke an Rumi. Er beschreibt das Bild eines Spiegels, der absolut klar ist. Der Spiegel spiegelt in sich ausschließlich das Verlangen, das Begehren der anderen, weil er selbst kein Selbst besitzt. Das ist ein sehr schönes Bild, eine Poesie. Weil er selbst leer ist, eine Leerstelle.
Rumi speaks about, right?
I say absolutely, absolutely.
The clarity of the mirror that has, since there is no self.
Yeah, because the self has dissolved.
Das Selbst hat sich aufgelöst.
Das Einzige, was er zeigen kann, ist das Begehren des anderen. Das ist 1:1 die Position eines Psychoanalytikers. Sie wird zur Oberfläche für die Projektion oder das Begehren des anderen. Das ist natürlich auch ein Bild. Es ist erstaunlich, wie viel aus der alten jüdischen, muslimischen Tradition wieder auftaucht in der Moderne. Nicht nur mystische, sondern auch halachische Denkweisen. Wie du sagst, sie treten in säkularen Bereichen wie der Psychoanalyse wieder auf, ganz unbemerkt. Diese Übertragung ganz bestimmten talmudischen Denkens. Und ich spreche jetzt nicht von Allgemeinplätzen. Wir alle wissen, dass Freud Jude war. Das heißt aber nichts. Dennoch, es gibt Übertragungen von einem Bereich des Wissens in andere.
Vor vielen Jahren habe ich ein Buch gelesen und komme immer wieder darauf zurück. Es stammt von einem Juden aus Argentinien. Er heißt Miguel Benassayag. Er sagt, in jeder Kultur gibt es einen Ort des Unberührbaren. Jede Gesellschaft gleiche einem atypischen Puzzle, in dem das zentrale Element fehlen muss. Das fehlende Teil ist die Funktion der Unsicherheit, der Unbestimmtheit. Das hat mit dem Heiligen zu tun. Aber nicht in einem religiösen Sinn, sondern mit der Berührungslinie des Unendlichen und der Ewigkeit, die eine Gesellschaft ausmacht. Das Unberührbare ist immer der mythische Ort, von dem aus eine Kultur entsteht. Und er endet mit, der Mensch soll unantastbar bleiben. Das ist genau, worüber wir sprechen.
Es
ist doch umwerfend, dass das, was wir die talmudische Denkweise oder sogar künstlerische Recherche nennen, immer verbunden ist mit einer Art Loch in der Mitte. Das Loch in der Mitte wird zum Movens deines Begehrens. Was du eben gelesen hast, ist eine Art libidinöser Abschnitt, denn das Verlangen nach Wissen entsteht natürlich durch diese ursprüngliche Abwesenheit. Und da man sie niemals erreichen kann und sie von Beginn an auch gar nicht da war, gibt es dieses unaufhörliche, nicht zu stoppende Verlangen oder Begehren nach Umordnung, nach Neugestaltung. Wie Abi Warburg sagt, Neuausrichtung der Beziehung, der Objektbeziehung. Die Objekte des Begehrens tauschen die Plätze. Du kommst immer vom Rand her, wie auf einer Buchseite im Talmud. Du verlangst, dass das Abwesende sich enthüllt, was es niemals tun wird. Es handelt sich also um eine Neuausrichtung der Perspektive der Fragen. Die Aufmerksamkeit wird umgeleitet. Es ist interessant, dass die rabbinischen Gelehrten Lust im Sinne von Vergnügen mit Begehren durcheinanderbringen. Das Verlangen nach dem Abwesenden, nach der unendlichen Neuordnung, das ist ihr Vergnügen. Ich denke, dass die Rabbinen Lust und Begehren auf eine interessante Weise miteinander verbinden. Sie haben sich an diese Lust gewöhnt, das in dem Begehren nach dem Unbegreifbaren besteht, nach dem Heiligen.
Die Lust ist im Begehren, ist Sehnsucht.
Ja, für das, was niemals erscheinen wird. Und man klammert sich an dieses Vergnügen des Begehrens, worin man für gewöhnlich ein Scheitern sieht.
Ja, man betrachtet es im Allgemeinen als Scheitern.
Perceive as a failure, of
failure
course.
Or as a cheating.
Oder als Täuschung.
Every pleasure that, that enjoys what's there, what's present.
Jedes Vergnügen, das sich am Anwesenden erfreut, wird enttäuscht, desillusioniert.
Disillusioned.
Aber das Bedürfnis, weiterzumachen, trotz all der Lücken oder in all den Lücken, das ist die Idee hinter diesem Lernen, dass das Universum genau auf diese Weise zusammenhalten will, in eben diesem spezifischen Text. Und diese Idee geht verloren, wenn wir Tatsachen wie Ländern, Gebieten oder Staaten mit ihren Grenzen nachgeben.
Countries, like, I don't know, ideas of territory and borders.
Du sagst, man dürfe dem nicht nachgeben?
To the switch of that presence for that absence.
Ja, diesen Tausch des Präsenten für das, was nicht anwesend ist.
So wie du das formulierst, du darfst das Anwesende nicht gegen das Abwesende tauschen. Dem kann doch kaum jemand widerstehen.
But very few people resist to that.
Eigentlich niemand, wir natürlich auch nicht.
Even ourselves.
Even ourselves, of course.
Aber in deiner und vielleicht auch meiner Arbeit ist eine Art Erkenntnis, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir uns manchmal dabei ertappen bei diesem Tausch des Anwesenden für das Abwesende.
Vielleicht ist es das Beste, sich selbst dabei zu ertappen.
Im Nachhinein.
Yes, or just, you know, a second too late.
Oder auch nur eine Sekunde zu spät. Aber wir dürfen nicht nachgeben. Wenn eine Sehnsucht eine Sehnsucht nach etwas Abwesendem ist und du nicht fälschlicherweise diese Leerstelle, diesen Bruch zu verkleinern versuchst oder durch eine Präsenz zu ersetzen, Etty Hillesum spricht mit Bewunderung darüber. Ich weiß, dass ich an einer Theorie festhalten muss, aber ich weiß auch, dass ich dadurch das Leben verstümmele.
I am mutilating life.
Sie ist sich dessen bewusst.
Very much aware, but the risk is to dissolve.
Aber die Gefahr besteht darin, sich völlig aufzulösen. Also, wie will man diese Spannung dauerhaft aushalten?
Wie schön, dass du von Schrumpfen oder Verkleinern sprichst. Ich habe das so noch nie gehört.
Ideology obliges to shrink.
So funktioniert Ideologie. Sie zwingt uns, alles zu verkleinern, auch uns selbst und dadurch auch den anderen. Und Religion ist die soziale Verhüllung des Heiligen. Ich komme dem Heiligen näher, auch wenn Sabbat Sabbat bleibt. Und eine der wichtigsten Hauptlinien des Judentums ist, du wirst handeln und verstehen. Nur im Handeln werden wir wirklich verstehen. Wir verstehen die Dinge nicht mit unserem Verstand. Es ist eine körperliche Erfahrung, eine Empfindung. Ich glaube fest an das Handeln.
Ich habe unsere Unterhaltung sehr genossen, Frederik. Vielen Dank.
Me too.
In the Memosyne.
Thank you.
Thank you so much.
Das war der WDR3-Podcast Salon der Lehrstellen, die Gespräche. Heute mit dem Fotografen Frederik Brenner. Die Übersetzung sprach Ulrich Mattes. Das WDR3-Kulturfeature und alle anderen dafür geführten Gespräche finden Sie in der ARD-Audiothek, im WDR-Feature-Depot und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Almut Shulamit Bruckstein. Bis zum nächsten Mal. Mit meinem Gast Sydney Corbett.